Max Otte. Die Krise hält sich nicht an Regeln. 99 Antworten auf die wichtigsten Fragen nach dem Corona-Crash. Gelesen von Nadine Saddam und Heiner Lenz.
Wir kommen aus der Krise gar nicht mehr raus. Euro-Krise, arabischer Frühling, Krieg in Syrien, Ukraine-Konflikt, der Brexit und dann auch noch Corona. Was bedeutet das für die Wirtschaft und für unsere Gesellschaft? Welche Mechanismen stehen dahinter und wie können wir die Situation interpretieren? In »Die Krise hält sich nicht an Regeln« versucht der politische Ökonom Max Otte, Antworten auf diese Fragen zu geben. Die erste Ausgabe des Buches erschien vor 10 Jahren. 2021 hat Otte das Buch gründlich aktualisiert und geht in der neuen Version in 99 Fragen und Antworten auch intensiv auf die Corona-Krise ein. Wir haben die wichtigsten davon zusammengefasst. Der Autor ist übrigens eine politisch umstrittene und komplexe Persönlichkeit. Er ist zwar CSU-Mitglied, hat aber auch schon AfD gewählt. Er ist Fan der Abwrackprämie für Autos und kritisierte Angela Merkel für ihre Asylpolitik. Andererseits vertritt er Positionen, die man eher aus der politischen Linken erwartet. Er setzt sich zum Beispiel für eine Finanztransaktionssteuer ein und steht auf Demos auch mal neben Sarah Wagenknecht. Es ist somit schwierig, Max Otte in eine Schublade zu stecken. Diese Blinks helfen dir aber dabei, seinen Gedanken zu folgen. Sie zeichnen die umfassende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Analyse des Autors nach.
Blink Nummer 1. 2008? War da was?
Du willst verstehen, wie die ganzen Krisen zusammenhängen, die in diesen Jahren die Welt erschüttern? Dann sollten wir uns zuerst einmal die Finanzkrise von 2008 vornehmen. Denn sie bildet gewissermaßen die Grundlage für alles, was danach kam. Holen wir kurz ein wenig aus und sehen uns an, wie Finanzkrisen grundsätzlich funktionieren. Dazu hat der US-Wirtschaftshistoriker Charles Kindleberger ein gutes Modell entwickelt. Er geht davon aus, dass es zunächst ein positives Ereignis gibt. Sagen wir zum Beispiel das Ende eines Krieges oder eine epochemachende Erfindung wie die Eisenbahn. Die wirtschaftliche Stimmung ist gut. Unternehmer und Kapitalgeber investieren kräftig und machen ordentliche Gewinne. Schließlich kommt es zu einem Boom, der so lange anhält, bis einigen Investoren bewusst wird, dass eine Blase entstanden ist und die Preise viel zu hoch sind. Dann bricht alles zusammen und die Situation stabilisiert sich auf einem niedrigen Niveau. Genau das passierte 2008 in den USA mit den Immobilien und den Krediten. Die Auswirkungen bekamen wir in Form der Euro-Krise dann auch in Europa zu spüren. Allerdings sind wir mit der Situation nicht gut umgegangen. Wir haben nicht, wie Politiker so gern behaupten, Griechenland oder den Euro gerettet. Wir haben einfach nur Banken und Investoren ausgezahlt, und zwar auf Kosten der griechischen Bürger und der anderen EU-Steuerzahler. Anschließend haben wir es versäumt, das Finanz- und Bankensystem zu reformieren, das die Krise ja verursacht hat. Dabei ist das System komplett marode. Das liegt unter anderem an der Geldpolitik der Notenbanken, die viel frisches Geld drucken und günstige Kredite anbieten. Die Folgen? Ausufernde Spekulation und Investitionen in unsichere Unternehmungen. Dadurch entstehen auf Dauer riskante Wirtschaftsstrukturen. Außerdem begünstigt die Gesetzgebung in den europäischen Ländern weiterhin systematisch die Spekulationen der Finanzbranche, während sie den Mittelstand immer stärker zur Kasse bittet. Hinzu kommt, dass sich die Finanzwirtschaft vollkommen von der Realwirtschaft abgekoppelt hat und ihr eigenes Süppchen kocht. Sie wird regelmäßig mit Milliardenbeträgen unterstützt, obwohl sie kein einziges Produkt herstellt und nicht zum allgemeinen Wohlstand beiträgt. Auch hier haben wir aus den Ereignissen von 2008 nichts gelernt.
Halten wir also fest, dass die Regierungen es versäumt haben, Lehren aus der Finanzkrise von 2008 zu ziehen.
Seit der Euro-Krise steht unser Wirtschaftssystem sowieso schon auf sehr wackeligen Füßen. Und auf dieses instabile System kam dann 2020 die Corona-Krise als Sahnehäubchen.
Blink Nummer 2. Die Corona-Krise trifft auf ein marodes System.
Die Corona-Krise wird viel schwerwiegendere Auswirkungen haben als die Krise von 2008. Das liegt vor allem daran, dass sie alle Gesellschaftsbereiche betrifft und in ein sehr komplexes Gemenge von Interessen einschlägt. Die Welt gleicht 2021 einem Hexenkessel, in den ein böser Zauberer alle möglichen unglücklichen Umstände geworfen hat. Zunächst haben wir da natürlich den Schuldenberg von 2008, der das System belastet. Die nächste Zutat sind zunehmende staatliche Überwachung und enorme Einschränkungen der bürgerlichen Freiheitsrechte. Außerdem schwimmt in der unappetitlichen Suppe eine Mittelschicht, die immer ärmer wird, während sie zusieht, wie die Reichen immer mehr Vermögen anhäufen und gleichzeitig die Infrastruktur den Bach heruntergeht. Schulen und Krankenhäuser sind zum Beispiel völlig kaputt gespart. Die Corona-Krise verschärft die Lage und unser Hexenkessel steht jetzt kurz vor dem Überkochen. Diese Gemengelage verunsichert natürlich die Menschen. Und wer Angst hat, sucht nach einfachen Wahrheiten. Leider hat der böse Magier auch eine gute Prise Probleme für die Medien hinzugegeben, sodass Populismus und Verschwörungstheorien großen Zulauf haben. Abweichende Meinungen werden immer häufiger unterdrückt, der Ton wird schärfer. Die Problematik mit den Medien sehen wir uns später noch genauer an. Für den Moment wollen wir nur darauf hinweisen, dass sich hier nichts Gutes zusammenbraut. Max Otte ist der Meinung, dass die Gefährlichkeit des Coronavirus übertrieben wird. Aber warum riskieren unsere Politiker dann, dass sich die gesellschaftliche Stimmung durch endlose Einschränkungen noch weiter aufheizt? Und warum riskieren sie, dass so viele kleine und mittlere Unternehmen pleite gehen? Sie tun das, meint Otte, weil einige große Player hier eine Chance sehen, ihre Interessen durchzusetzen. Einerseits erlaubt die Pandemie den Politikern, ihre Macht auszubauen. Die Pharma-Riesen wittern das Geschäft ihres Lebens. Und auch die größten Internetfirmen wie Amazon, Google, Netflix und Facebook vervielfachen ihre Gewinne, wenn die Menschen den ganzen Tag zu Hause vor ihren Bildschirmen sitzen. Gleichzeitig ist Otte der Meinung, dass auch die Pharma- und Internetgiganten die Politiker in ihrem Sinne beeinflussen.
Um es zusammenzufassen, die Corona-Krise ist deswegen besonders gefährlich, weil sie alle Bereiche und Sektoren betrifft und den Interessen von Politik und Konzernen dient.
Im Prinzip ist Corona ein großer Umverteiler. Kleine Gaststätten, Hotels und Läden machen dicht und die gesamten Einnahmen wandern zu den großen Konzernen. Das könnte der Tropfen sein, der den Hexenkessel zum Überlaufen bringt.
Blink Nummer 3. Keine Wirtschaft ohne Gesellschaft.
Durch die Maßnahmen gegen Corona kommt zur riskanten Gesamtsituation noch ein enormer neuer Schuldenberg hinzu. Können wir noch verhindern, dass wir in eine verheerende Weltwirtschaftskrise geraten? Eigentlich sollten die Wirtschaftswissenschaftler darauf eine Antwort haben, doch die sind leider in einem ganz speziellen Elfenbeinturm gefangen und helfen uns nicht weiter. Das Problem der Ökonomie ist heute, dass die große Mehrheit der Finanzgelehrten die Wirtschaft als eine Art riesige Maschine betrachtet. Wenn man an dieser Maschine einen Hebel bedient und zum Beispiel die Zinsen senkt, hat das eine automatisch ablaufende Folge. In unserem Beispiel könnte das sein, dass mehr Kredite aufgenommen werden. An den Universitäten und Fachhochschulen lernen junge Ökonomen heute mathematische Modelle auswendig, die solche Mechanismen beschreiben. Leider ist die Wirtschaft aber keine Maschine. Sie wird von Menschen gemacht und die handeln alles andere als rational. Gesellschaftliche und politische Faktoren beeinflussen das wirtschaftliche Geschehen, sodass die ganzen volkswirtschaftlichen Modellrechnungen eigentlich nur eine theoretische Parallelwelt abbilden, die mit dem realen Geschehen kaum etwas zu tun hat. Deswegen brauchen wir mehr politische Ökonomen, die sich in der Tradition der Klassiker der Wirtschaftswissenschaft mit dem Zusammenhang von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auseinandersetzen. Wer sich zum Beispiel intensiv mit John Maynard Keynes, Karl Marx, Adam Smith oder auch Nikolai Kondratjew beschäftigt, erkennt schnell, dass die theoretischen Rechenspiele nur eine sehr begrenzte Aussagekraft haben. Die Wirtschaftswissenschaft hat außerdem eine ganz entscheidende Sache aus den Augen verloren: die Moral. Bei allen wirtschaftlichen Analysen geht es heute darum, dass Indizes und Kurven nach oben zeigen sollen. Wie es den Menschen geht, interessiert hier keinen. Ganze Heerscharen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Agenturen und Beratern produzieren Analysen und Prognosen, die sie sich gut bezahlen lassen. Davon profitieren diejenigen mit großem Vermögen, sodass sich die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter öffnet.
Was zeigt uns das? Ökonomen arbeiten heute für das Kapital, nicht für die Menschen.
Wir sollten aufhören, an der großen Wirtschaftsmaschine irgendwelche Hebel zu bedienen, um bestimmte Kennzahlen zu verändern. Stattdessen sollten wir den Mut haben, den gesamten Mechanismus auseinanderzunehmen und eine neue, menschlichere Art des Wirtschaftens wagen.
Blink Nummer 4. Das internationale Kapital ist außer Kontrolle.
Eigentlich ist allen klar, dass große Konzerne und Investmentgesellschaften auf die meisten nationalen Regeln einfach pfeifen. Sie fahren volles Risiko und streichen dicke Gewinne ein. Wenn sie sich verspekulieren, werden sie von den Staaten gerettet. Das Prinzip ist einfach. Die Kosten werden sozialisiert, die Gewinne privatisiert. Können wir das System so reformieren, dass es die Vermögen gerechter verteilt und weniger anfällig für Krisen ist? Klar, im Prinzip geht das. Eine solche stabile Architektur des Wirtschaftswesens könnte zum Beispiel auf 4 Punkten basieren. Das wäre erstens eine stärkere Regulierung von Investitionen. Vor allem Spekulationen müssten deutlich eingeschränkt werden. Nanotrading sollte zum Beispiel komplett verboten werden. Auch überkomplexe Finanzprodukte und Leerverkäufe sollten wir stark beschränken. Außerdem sollten Kapitaleinkünfte genauso hoch besteuert werden wie andere Einkommen. So würden wir die gröbsten Auswüchse der Finanzoligarchie schon in den Griff bekommen. Der zweite Punkt schlägt in eine ähnliche Kerbe. Wir brauchen eine internationale Finanztransaktionssteuer. Die würde vor allem extrem kurzzeitige Transaktionen durch Algorithmen einschränken. Langfristige Anleger würde sie kaum betreffen. Die meisten EU-Bürger sprechen sich für eine solche Steuer aus, allerdings wird sie bislang von zahlreichen Lobbyorganisationen verhindert. Der dritte Punkt ist eine Reform der Ratingagenturen. Die drei großen Agenturen, Moody's, Standard & Poor's und Fitch, bewerten die Bonität von Unternehmen und Staaten und bilden ein richtiges Kartell mit einer eindeutigen Agenda. Wenn sie zum Beispiel die Bonität eines Landes herabstufen, wird es für dieses Land so gut wie unmöglich, Kredite aufzunehmen und Konjunkturpolitik zu betreiben. Dann stehen die Hedgefonds zur Stelle und eröffnen den finanziellen Teufelskreis für dieses Land. Hier müssen wir dringend genauere Regeln finden. Der vierte Punkt betrifft schließlich die Banken. Sie dürfen nicht mehr so groß sein, dass sie systemrelevant sind und von den Staaten gerettet werden müssen. Wir sollten sie aufsplitten und kleinere, regionale Banken erschaffen, die ähnlich funktionieren wie die Sparkassen und Raiffeisenbanken in Deutschland bis in die 90er Jahre. Schweden hat das nach der Finanzkrise von 2008 vorgemacht.
Im Klartext heißt das: Wenn wir in Zukunft Finanz- und Wirtschaftskrisen vermeiden wollen, müssen wir die Kapitalmärkte regulieren.
Wir könnten hier also einiges tun, um die Lage zu entschärfen und den ausufernden Neoliberalismus in seine Schranken zu weisen. Ob wir es tun werden, ist die andere Frage. Und leider sind die Finanzmärkte nicht das einzige Pulverfass, auf dem wir momentan sitzen.
Blink Nummer 5. Mit der Mittelschicht verschwindet der gesellschaftliche Kitt.
Wenn wir das internationale Kapital nicht zähmen, hat das nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Auswirkungen. Dazu trägt auch die Globalisierung bei. Kapital und Konzerne sind international mobil. Unternehmen verlagern ihre Standorte dorthin, wo die Produktionskosten am niedrigsten sind. Callcenter in Indien, die Sweatshops in Bangladesch und die IT-Abteilungen in Rumänien. Ihre Steuern zahlen die internationalen Konzerne, wenn überhaupt, dort, wo sie am günstigsten sind. Gleichzeitig streichen sie, wo es nur geht, Subventionen von Staaten ein, die verzweifelt versuchen, Arbeitsplätze im Land zu halten. Die Folge: Die Reichen werden immer reicher. Bei den Armen ist nichts mehr zu holen. Woher kommt also das ganze Geld für die Subventionen und Bankenrettungen? Von der Mittelschicht. Sie wird immer kleiner und immer ärmer. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht dumm, sie merken, dass sich etwas verändert. Während die Managergehälter explodieren, geht es den meisten Menschen heute finanziell schlechter als ihren Eltern, als die im gleichen Alter waren. Die Bürger merken, dass sie mit einem Job kaum noch eine Familie ernähren können, während die Mieten, Preise und Gesundheitskosten munter weiter nach oben klettern, bleiben die Löhne gleich. Die Straßen sind voller Schlaglöcher und trotzdem greift der Staat bei jeder Lohnabrechnung kräftig zu. Klar, dass die Leute unzufrieden sind. Das grundlegendere Problem dabei ist, wer sich nur um sich selbst kümmern kann, schert sich nicht um das Gemeinwesen. Die Demokratie bröckelt. Das Ergebnis sieht man überall in Europa. Die Gelbwesten in Frankreich, die Querdenker in Deutschland, die Brexiteers in Großbritannien oder die FPÖ in Österreich. Populismus ist auf dem Vormarsch. Es ist ja auch logisch. Die Leute haben immer weniger in der Tasche. Corona schürt zusätzliche Ängste und dann kommt auch noch die Einschränkung vieler Freiheitsrechte hinzu.
Es zeichnet sich ab, je ungebremster das globalisierte Kapital ist, desto stärker verarmt die Mittelschicht in vielen Ländern. Das wiederum schwächt die Demokratie.
Und da wären wir wieder bei unserem Hexenkessel. Was können wir dagegen unternehmen? Max Otte sagt es ganz deutlich: Wir müssen den Kapitalismus bremsen. Denn wenn wir ihn bis zum Ende denken, führt er automatisch zu Monopolen und der Herrschaft von Kartellen. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen politisch gegensteuern.
Blink Nummer 6. Die USA gegen China. Und wo bleibt Europa?
Wir leben in einer globalisierten Welt. Ihre Strukturen wurden allerdings in großen Teilen von den USA errichtet. Viele internationale Organisationen wie zum Beispiel die UNO, die NATO oder die Weltbank dienen vor allem US-amerikanischen Interessen. Ein weiteres Beispiel ist Otte zufolge der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Die USA können dort Menschen anklagen, sind dem Gerichtshof aber selbst nicht unterworfen. China ist mittlerweile dabei, die USA wirtschaftlich zu überholen. Kein Wunder, dass es diesen institutionalisierten Vorteilen für die USA entgegenwirken möchte. Das Land baut seinen strukturellen Einfluss weltweit systematisch aus, und zwar vor allem über Investitionen. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Neue Seidenstraße, ein Mammutprojekt, bei dem China bis zu 1 Billion Dollar in Infrastruktur wie Straßen, Häfen oder Schienenverbindungen investiert. Das Ziel? Den chinesischen Einfluss in Asien, Afrika und Europa zu stärken. Werden die USA tatenlos zusehen? Oder bewegen wir uns auf einen neuen kalten oder heißen Weltkrieg zu? Wir wissen es nicht. Es gibt aber noch ein anderes Szenario. Eine halbwegs stabile Ordnung mit mehreren regionalen Blöcken. Darauf sollten wir in Europa setzen. Denn es ist unsere einzige Chance, wenn wir wollen, dass europäische Interessen weltweit nicht vollkommen ignoriert werden. Dafür müssten wir allerdings die EU von Grund auf reformieren. Wir müssten den Euro abschaffen und ihn durch ein flexibleres Währungssystem ersetzen, denn er reißt uns wirtschaftlich in den Abgrund. Außerdem wäre es nötig, der EU klare Zuständigkeiten zu übertragen, bei denen sie wirkliche Entscheidungen treffen kann. Sinnvoll wäre das zum Beispiel in den Bereichen Verteidigung und Handelspolitik. Hierfür braucht es ein handlungsfähiges Parlament. Den Lobbyismus müssten wir stark einschränken. Außerdem müsste das Parlament demokratisch gewählt werden. Ein Bürger, eine Stimme. Heute ist es so, dass die Stimmen der Menschen aus kleineren Mitgliedsländern mehr Gewicht haben als die der Wähler aus den größeren Ländern. Die Souveränität für alle anderen Bereiche wie Sozialpolitik, Bildung oder Wissenschaft würde bei den einzelnen Mitgliedstaaten verbleiben.
Zusammengefasst heißt das, dass wir die EU grundsätzlich reformieren müssen, wenn wir uns global behaupten wollen.
Fest steht, dass der wirtschaftliche Aufstieg Chinas historisch einzigartig ist. Ist also der staatlich gelenkte Kapitalismus Chinas die Zukunft? Das könnte sein. Immerhin ist es besser, wenn der Staat die Entscheidungen trifft, als wenn wir das Ruder den großen Konzernen überlassen, wie es im globalen Westen momentan der Fall ist.
Blink Nummer 7. Der Fisch stinkt vom Kopf.
Du siehst, es gibt jede Menge politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Großbaustellen. Wir müssen den Finanzkapitalismus eindämmen, die EU reformieren, den Mittelstand stärken und nebenbei auch noch eine Pandemie in den Griff bekommen. Theoretisch sind dafür unsere Politiker zuständig, praktisch sind sie aber leider inkompetent. Das lässt sich teilweise durch das Peter-Prinzip erklären. Diese Theorie besagt, dass jeder Mensch innerhalb einer Organisation so lange aufsteigt, bis er auf einem Posten landet, auf dem er überfordert ist. Dann stoppt seine Karriere. Das Ergebnis: alle Entscheider sitzen auf einem Posten, der ihre Fähigkeiten übersteigt. Laut Max Otte ist Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Beispiel für dieses Phänomen. Zwar sei sie eine fähige Politikerin, aber mit dem Amt der Kanzlerin sei sie überfordert. Nach Ottes Meinung hat Merkel viele Fehlentscheidungen getroffen. Sie hat zum Beispiel nicht gut auf die Euro-Krise reagiert und sie hat es versäumt, in die Infrastruktur zu investieren. Außerdem hat sie die viel zu teure Energiewende zu verantworten und eine Reform der Bundeswehr, die unnötige Milliarden verschlingt. Angela Merkel ist dabei in Max Ottes Augen pragmatisch und opportunistisch. Sie ist keine Ideologin. Allerdings richtet sie ihre Entscheidungen nicht nach dem aus, was die Parteibasis von ihr erwartet, sondern danach, was sich Wirtschaftsverbände und andere Länder von ihr wünschen. Sie trifft sich zum Beispiel mit Mark Zuckerberg oder Emmanuel Macron. Man sieht sie aber nie an einem Stammtisch mit einfachen CDU-Parteimitgliedern. Dabei sind genau die eigentlich ihre Auftraggeber. Die Bundeskanzlerin ist aber bei weitem nicht das einzige Beispiel. Gemäß Otte ist unsere gesamte politische Klasse kaputt. Wir haben zu viele Berufspolitiker, von denen so einige nicht einmal eine abgeschlossene Ausbildung haben, geschweige denn jemals in ihrem Leben richtig gearbeitet haben. Diese Menschen leben in einer Parallelwelt, in der Macht und Geld eng verwoben sind. Wie sollen sie die Sorgen der Bürger verstehen?
Wenn wir Bilanz ziehen, müssen wir leider feststellen, dass unsere Eliten unfähig sind, kluge und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen.
Was können wir gegen diese Zustände unternehmen? Da gibt es viele Ideen. Wir könnten zum Beispiel den Politikern bessere Gehälter zahlen, aber ihnen dafür Nebenbeschäftigungen untersagen. Wir könnten den Lobbyismus einschränken. Auch mehr Transparenz würde uns in die richtige Richtung führen. Einfach wird es auf keinen Fall, diese Strukturen zu verändern.
Blink Nummer 8. Es wird immer schwieriger, sich gut zu informieren.
Langsam kommen wir zum Ende unserer Analyse der ziemlich desolaten Gesamtsituation. Jetzt müssen wir noch auf ein Thema eingehen, das alles noch einmal zusätzlich verkompliziert. Und zwar für alle. Wir haben ein Problem mit den Medien und mit den Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Dank der Digitalisierung stehen uns immer mehr Daten, Informationen, Berichte, Videos, Tweets, Livebilder und Statistiken zur Verfügung. Man könnte also meinen, dass wir so gut informiert sind wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Leider ist das nicht der Fall. denn die Informationen, die die Medien veröffentlichen, werden immer manipulativer. Jeder pickt sich aus der Fülle der Daten diejenigen heraus, die ihm gerade in den Kram passen, und spinnt sich daraus sein eigenes Narrativ. Woran liegt das? Einerseits gibt es wirtschaftliche und politische Akteure, die ein Interesse an Desinformation oder Propaganda haben. Gleichzeitig sind unsere Politiker mit der Thematik überfordert. Das Grundproblem liegt aber in einer tiefen Krise von Medien und Journalismus. Es geht nur noch um Klickzahlen, Werbeeinnahmen und Userdaten. Recherche und Hintergründe bleiben dabei schnell auf der Strecke. Spätestens seit dem Fall Relotius wissen wir, dass auch vermeintlich seriöse Medien wie der Spiegel nicht dagegen gefeit sind, jahrelang Fake News zu verbreiten. Max Otte ist der Ansicht, dass zum Beispiel die deutsche Regierung und die deutschen sogenannten Mainstream-Medien die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie gnadenlos übertreiben. Was können wir tun, um bei all dem Informationsrauschen nicht den Überblick zu verlieren? Wir sollten auch Quellen zu Rate ziehen, die nicht dem Mainstream angehören. Aber wir müssen vor allem unseren kritischen Geist schärfen und stets die Hintergründe von Nachrichten und Informationen prüfen. Zum Beispiel sollten wir durchleuchten, welchen Interessen sie dienen. Ebenfalls wichtig, wir müssen unsere eigenen Vorurteile regelmäßig hinterfragen. In diesem Zusammenhang ist es zum Beispiel sinnvoll, auch mal die eigene Filterblase zu verlassen.
Um es auf den Punkt zu bringen, die Lage ist komplex und es wird zunehmend schwieriger, sich objektiv zu informieren. Versuchen sollten wir es trotzdem.
Schließlich empfiehlt es sich ganz klassisch, den eigenen Geist zu schulen. Wir sollten wieder mehr Bücher lesen und mit unseren Freunden über Politik und Gesellschaft diskutieren.
Blink Nummer 9. Investitionen in der Krise.
In Anbetracht der beunruhigenden Lage fragen sich nun viele, ob sie ihr Geld überhaupt noch investieren sollten. Ist es vielleicht sicherer, die Geldscheine in der Matratze zu verstecken oder sich einen Prepper-Bunker im Garten einzurichten? Keine Sorge, es ist auch in unruhigen Zeiten möglich, das eigene Geld sinnvoll zu investieren. Dazu musst du zunächst einmal beachten, dass es das Informationsrauschen, das wir im vorigen Blink analysiert haben, auch im Bereich der Investitionen gibt. Du kannst jeden Tag Tausende von Finanztipps bekommen, die sich alle topaktuell und dringlich geben, während sie sich gegenseitig widersprechen. Hör einfach nicht hin. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass du langfristig und rational investierst. Dabei musst du es gar nicht eilig haben. Ein paar Tage hin oder her spielen meistens überhaupt keine Rolle, wenn es beispielsweise darum geht, Aktien zu kaufen. Schau nicht auf das Tagesgeschehen, sondern orientiere dich an langfristigen Indikatoren, wie etwa den Gewinnen eines Unternehmens in den vergangenen 10 bis 15 Jahren. Du wirst sehen, dass hier vor allem die großen Unternehmen immer noch eine sichere Bank sind. Wenn du etwa in Nestle, Coca-Cola, Microsoft oder Novartis investierst, kannst du langfristig eigentlich nichts falsch machen. Natürlich solltest du dein Portfolio gut diversifizieren, um gegen Risiken abgesichert zu sein. Überlege, ob du einen Teil deines Geldes in einen klassischen Fonds investieren möchtest. Wenn du einen persönlichen Bezug dazu hast, sind auch Immobilien und Acker- oder Waldflächen eine gute Ergänzung. Es gibt eine recht einfache Faustregel, an die du dich halten kannst. Investiere in reale Werte. Wenn du erkennen kannst, was ein Unternehmen herstellt oder welchen Service es anbietet, ist das ein gutes Zeichen. Von überkomplexen Finanzprodukten, bei denen eigentlich niemand genau versteht, wie sie funktionieren oder was sie tun, solltest du auf jeden Fall die Finger lassen.
Was bedeutet das konkret? Du kannst auch in unsicheren Zeiten dein Vermögen sicher anlegen, wenn du bedacht und langfristig handelst.
Zum Abschluss noch der wichtigste Tipp, der sowohl für Investitionen als auch allgemein in Krisenzeiten gilt. Er lautet: Lass dich nicht verrückt machen. Hör nicht auf das Informationsrauschen, sondern mach dir dein eigenes Bild. Und dann handle so, wie du es selbst für richtig hältst.
So sieht es aus auf unserem Planeten, wenn wir ihn mit den Augen von Max Otte betrachten. Das war unsere Zusammenfassung seines Buches »Die Krise kennt keine Regeln«. Und ja, diese Blinks waren ein wilder Ritt. Von Karl Marx über den Aufstieg Chinas bis hin zu Anlagestrategien. Das muss man erst einmal schaffen. Egal, ob du mit allem einverstanden bist, was Otte meint oder nicht, eines ist klar. Wir leben in aufregenden Zeiten. Ottes Ratschlag lautet, dich mit wachem Geist selbst zu informieren und auch abweichende Meinungen kritisch, aber ernsthaft zu prüfen. Das können wir bei Blinkist auf jeden Fall unterschreiben. Du bist dir nun nicht sicher, was du von dem einen oder anderen Punkt in diesen Blinks halten sollst? Dann frag doch mal im Freundeskreis nach Meinungen. Denn auch hier denken wir, dass Otte auf jeden Fall recht hat. Etwas mehr Diskussionen über Politik und Gesellschaft mit Freunden und Kollegen würden uns allen gut tun. Wir hoffen, wir konnten dir mit diesen Blinks einige interessante Denkanstöße geben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.